Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wenn eine Familie zerbricht, wenn sich die Eltern trennen, dann kann das für die Kinder eine traumatische Erfahrung sein, die prägend ist für das weitere Leben. Es muss aber nicht so sein. Viel hängt davon ab, wie die Eltern sich verhalten, ob sie einen zivilen, kooperativen Umgang miteinander finden oder ob die Schlammschlacht nach der Trennung erst richtig losgeht. Meine größte Angst ist, dass mir das auch passiert, wenn Scheidungskinder erwachsen werden. Ein Feature von Theresa Sickert.
Als meine Eltern sich getrennt haben, war ich 17. Das war 1998. Und das war tatsächlich eher eine schmutzige Angelegenheit, würde man, glaube ich, sagen.
Sebastian Ebel ist ein Nachscheidungskind. So bezeichnet man Kinder, die die Scheidung ihrer Eltern bereits durchlebt haben.
Die Trennung als solche war fast eher eine Erleichterung. Eher so, dass ich gedacht habe, ja gut, jetzt endlich macht es mal. Also wird ja jetzt auch mal Zeit.
1998, also in dem Jahr, in dem sich Ebels Eltern trennten, sind 157.000 Minderjährige von einer Scheidung betroffen. Die Scheidungsrate in Deutschland geht in den folgenden Jahren einem historischen Höchststand entgegen.
Tatsächlich war dann aber der Auslöser für die Trennung, dass mein Vater eine neue Beziehung hatte. Und diese Beziehung hat mich tatsächlich in dem Moment schwer geschockt. Da habe ich nie mit gerechnet, weil ich nämlich diese Frau, die jetzt die neue Frau meines Vaters ist, bis heute sehr, sehr gut kannte.
Und so ist die Erleichterung für Ebel nur von kurzer Dauer. Die schon lange unterkühlte Atmosphäre zu Hause kippt noch weiter, nachdem der Betrug des Vaters öffentlich wird.
Da ging die Schlammschlacht tatsächlich richtig los. Natürlich, weil meine Mutter tief verletzt war. Und das tatsächlich auch bis heute sogar noch ist, das merke ich immer wieder. Und da haben auch meine Eltern dann keinen Umgang mehr miteinander gefunden ab da. Also auch konnten gar nicht mehr miteinander reden. Und das eigentlich zieht sich tatsächlich das auch bis heute, dass die einfach da gar keinen Umgang finden und nicht drüber reden konnten und da auch bis heute nicht drüber reden können.
Ja, die Eltern spielen eine ganz wichtige Rolle dabei, denn es ist ja deren Konfliktneigung, die die Kinder belastet und die ja auch zur Trennung führt. Und die müssen dann ja nach der Scheidung wieder zu einer Kooperation, insbesondere in Bezug auf die Betreuung des Kindes, kommen. Und das müssen sie dann also irgendwie schaffen. Bleibt es bei einer konflikthaften Beziehung zwischen den beiden, gerät das Kind in Loyalitätskonflikte. Dann ist jetzt aus der Sicht des Kindes durch die Scheidung nicht viel gewonnen.
So der Scheidungsforscher Ulrich Schmidt-Denter. Er hat in den 90er Jahren eine Langzeitstudie mit über 60 Scheidungsfamilien gemacht. Von daher weiß der emeritierte Professor für Entwicklungs- und Erziehungspsychologie, dass gerade die Phase nach der Trennung entscheidend für Kinder und Jugendliche ist. Jetzt sollten die Eltern beispielhaft zeigen, wie eine Trennung bewältigt werden kann. Scheidungskindern geht es nämlich langfristig besser, wenn die Eltern nach der Scheidung kooperieren und Konfliktsituationen vermeiden. Und wenn die Familie wieder partnerschaftliche und intakte Beziehungen aufbaut.
Die Verarbeitung des Trennungsgeschehens hängt natürlich auch davon ab, wie dann die Eltern, insbesondere die Mutter, bei der die ja meistens leben, ihre weitere Beziehung gestaltet. Das heißt, ob sie alleinerziehend bleibt und die Tochter vielleicht nie so richtig ein Konzept entwickelt. Ja, was ist eigentlich ein Mann? Was sind Beziehungen zu einem Mann? Wie werden die gestaltet? Alles das beeinflusst das Konzept der Jugendlichen in Bezug auf Paarbeziehungen.
Was, glaube ich, für mich sehr schwierig war, jetzt im Nachhinein, war das Alter, gerade als Frau, wenn man dann nicht mehr so seinen Vater so regelmäßig sieht. Weil mein Vater ist ja wirklich genau gegangen zu der Zeit, als ich Frau geworden bin. Und es ist auch ganz häufig so gewesen, dass es für ihn auch komisch war, ne? Dann mich auf einmal so als langsam Jugendliche, ne, als Frau zu akzeptieren.
Emilia Zessens Eltern trennten sich zweimal. Beim ersten Mal war sie 12. Beim zweiten 15 Jahre alt. Dann blieb es bei der Trennung und die Mutter erst einmal allein. Der Vater hatte neue Frauen, war nicht mehr Teil des Alltags und Einzelkind Emilia wurde zum Partnerersatz für ihre Mutter.
Also ich war dann auf einmal da für sie, der Gesprächspartner. Und dann hat sie mir viel erzählt, was ich dann, glaube ich, jetzt im Nachhinein denke, auch dass es nicht so geil war, dass sie mir das alles erzählt hat. Also dass sie dann sauer auf ihn ist, was sie dann ihm gegenüber empfindet. Irgendwelche Details, die ich, glaube ich, in dem Alter nicht gebraucht hätte.
Viele Scheidungskinder fühlen sich für das Seelenheil ihrer Eltern verantwortlich. Sie wollen stark sein und übernehmen nach der Scheidung die Rolle der Eltern. Und dann sind sie irgendwann selber erwachsen und leiden unter ihrer verpassten Kindheit. Emotionaler Missbrauch ist das, wenn die Eltern die seelischen Pflegedienste ihrer Kinder in Anspruch nehmen, sagt die Berliner Psycho- und Paartherapeutin Miriam Junge. Manipulation, Intrigen oder der Versuch, das Kind auf eine Seite zu ziehen, können teilweise schwere Wunden verursachen. Sie zeigen sich später häufig in eigenen Verhaltensweisen im Erwachsenenalter.
Und dann arbeite ich mit schematherapeutischen Interventionen, was bedeutet, dass man versucht, dieses innere Kind zu sehen, ne? Das leidet, das irgendwie mit ganz großen, traurigen Augen da steht und ich weiß nicht, wieso ich mich nicht entscheiden kann und ich fühle mich schuldig. Und diese Schuld spürt der Patient dann häufig eben im Hier und Jetzt und im Erwachsenenalter mit eben durch auch so eine Eifersucht und eine Wut und einfach ein Gemisch aus sehr explosiven Gefühlen, die überhaupt nicht einzuordnen sind. Und wenn man dann aber den Zusammenhang zu dem inneren Kind, das vielleicht 4, 5, 6 Jahre alt ist, herstellen kann, dann ist es plötzlich ganz offen und zugänglich. Und meistens ist das dann der Moment, in dem der Patient emotional hier ist, bei mir ist, und wir darin arbeiten können und traurig sein können und nachbeeltern können und diesen Gefühlen irgendwie Raum lassen können, damit sich das heute verändert.
He took something from me. He took little pieces of me.
Er nahm etwas von mir. Er nahm kleine Stücke von mir. Kleine Stücke im Laufe der Zeit, so klein, dass ich es nicht bemerkt habe. Er wollte, dass ich etwas bin, das ich nicht war. Und ich machte mich zu dem, was er wollte. Ich log für ihn, gefährdete meine Karriere und stimmte einer Heirat zu und einen Ring zu tragen und eine Braut zu sein. Bis ich dort stand in einem Hochzeitskleid ohne Augenbrauen und ich nicht mehr Christina Yang war. Und selbst dann hätte ich ihn geheiratet. Ich hatte mich lange verloren.
Damit die Liebe hält, verbiegt sich so manches Trennungskind für den Partner. So wie die taffe Ärztin Christina Yang, eine der Heldinnen von Grey's Anatomy. Die amerikanische Arztserie wurde mit mehreren Emmys und Golden Globes ausgezeichnet. Eigentlich geht es um die Beziehungsprobleme der 30-somethings. Die Serie ist seit über 10 Jahren ein Erfolg, auch in Deutschland. Wahrscheinlich, weil sie die Unsicherheiten der heutigen Zeit aufzeigt. Den Druck, der auf jungen Erwachsenen lastet. Du musst alles geben. Du musst erfolgreich sein, flexibel. Du musst dich im Griff haben. Für manche wird in so einer Situation die Beziehung zum Zuhause. Für andere wird sie zum Gefängnis.
Am Ende der Beziehung habe ich mich gefragt, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Wo bin ich denn geblieben in der Beziehung? Ich gehe viel Kompromisse ein und gehe dann eben auch den Konflikten aus dem Weg, weil ich dann dasselbe halt diese Situation nicht mag, wenn es eben einen Konflikt gibt. Und das liegt schon daran, weil ich einfach nicht das Vertrauen habe, dass diese Beziehung ewig hält. Und dann denke ich wahrscheinlich unterbewusst, ich muss alles schön machen, alles richtig, dann hält's.
Als Emilia Zessens Beziehung zerbricht, wird der heute 32-Jährigen klar, das Gefühl von Schuld oder etwas schuldig zu sein, hat sie ihr Leben lang verfolgt, auch wenn sie nach außen und vor sich selbst den Anschein erweckte, die Trennung der Eltern war gar nicht so schlimm.
Also ich bin ja jetzt erst dabei, ne, mit Anfang 30 das jetzt alles nach und nach aufzuarbeiten, was das eigentlich mit mir gemacht hat. Und ich glaube, dass es einen ganz großen Einfluss auf mich hatte. Damals war es einfach, glaube ich, schon das Beste, was ich machen konnte, um damit umzugehen. Es war für mich immer, oder es ist für mich nach wie vor immer der leichtere Weg, stark zu sein und irgendwie mich auf mich zu verlassen, als irgendwo hinzugehen und jemandem zu sagen, wie ich mich fühle. Das ist halt was ich jetzt erst wirklich lerne. Und es kam auch nie, interessanterweise nie, irgendjemand aus meiner Familie immer zu mir, also mal auch Großeltern oder so, und haben mal gefragt, wie geht's dir denn eigentlich damit?
Die meisten verklären ja auch ihre Vergangenheit häufig sehr positiv und sagen so, ach nee, das war jetzt gut und das habe ich alles gut verkraftet. Und dann merkt man aber bei so kleinen Tönen doch, dass da irgendwie noch sehr viel Trauer oder Verletzung oder Wut oder Angst oder alles Mögliche nochmal verpackt wurde und eigentlich sich heute doch dysfunktional zeigt. Und dann wird das nochmal sehr speziell angeguckt und dann so nach 3-4 Sitzungen so, ah ja, war doch nicht so toll. Und dann kann man sich ja am Schluss doch nochmal damit versöhnen, aber das hinterlässt Spuren, also eigentlich bei jedem.
Tatsächlich ist die Verarbeitung einer Scheidung für Kinder und Jugendliche eine lebenslange Aufgabe. Allein zwischen 1998 und 2004 betrifft das fast 1,3 Millionen Kinder und Jugendliche. Zwar sind die Auswirkungen der elterlichen Trennung in den ersten Monaten am stärksten und lassen mit der Zeit immer mehr nach. Dennoch, die Scheidung ist für die betroffenen Kinder eine kumulative Erfahrung. Bei späteren Entwicklungsaufgaben wird die Problematik immer wieder akut und die Folgen erneut und auf verschiedene Weise erlebt.
Wenn man selber heiratet, aber auch bei Familienfesten, sagen wir mal, man macht Abitur, entsteht schon wieder die Frage, lädt man den Vater, der vielleicht schon eine eigene Familie hat, mit dazu ein oder nicht? Dann kommt das Ganze wieder hoch eigentlich, ne? Oder wenn man dann in das Alter kommt, in dem die Eltern sich haben scheiden lassen, vielleicht auch eine Krise erlebt.
Die großen Lebensentscheidungen in den ersten 3 Jahrzehnten nach der Trennung, wie der Eintritt ins Berufsleben, die Abnabelung vom Elternhaus und auch die eigene Partnerwahl, werden anders als bei Nichtscheidungskindern von diesen Prozessen überlagert. Ohnehin stehen heutige junge Erwachsene vor großen Herausforderungen. Der Wohlstand der Eltern lässt sich nicht mehr erreichen. Arbeitsverhältnisse sind unsicher und verlangen eine immer stärkere Mobilität und Flexibilität. Familien leben nur noch selten an einem Ort, um sich gegenseitig zu unterstützen. All das sind zusätzliche Belastungen für Beziehungen. Viele erwachsene Scheidungskinder kommen deshalb in einer späteren Lebensphase nicht oder schlechter zurecht, weil ihre Ressourcen bereits von den inneren Konflikten erschöpft sind. Mögliche Folgen? Depressionen, Anpassungs- oder Abgrenzungsstörungen, Ängste, Panik oder auch körperliche Beschwerden.
Man kann sich das eigentlich global so vorstellen, dass gesammelte Emotionen in einem drin sind. Die sind da, die gehen nicht raus. Und wenn man diese Gefühle nicht irgendwie rauslässt durch Sprechen oder durch eine andere Problembewältigung, dann sammeln die sich an und finden ihr Ventil in einem psychischen Symptom.
Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magenschmerzen.
Wenn es ums Loslassen geht, stellt das Scheidungskinder unter Umständen vor große Herausforderungen. Da ist die Kündigung durch den Arbeitgeber, ein Todesfall oder das Ende einer Beziehung. Und auf einmal kommt man nicht mehr klar, so gar nicht.
Ein Kloß im Hals, Sprachverlust, Depressionen, Rückzug, Burnout, Interessenverlust.
Trotzdem werden Nachscheidungskinder nicht zwangsläufig unglückliche oder gescheiterte Erwachsene. Viele Faktoren spielen dabei eine Rolle, sagt Psychotherapeutin Junge.
Na, wie resilient der Mensch war, wie das Umfeld damals war, also von dem Kind war, wie die Eltern damit umgegangen sind, ob es alleine war oder ob es nicht alleine war, wie sehr es die Problematik verpackt hat, ne, und eine Bewältigung geschaffen hat mit Rückzug oder ich bin super stark und so eine Überkompensation. Wenn die Familie nach der Scheidung nicht völlig auseinandergebrochen ist, sondern ein Umgang immer noch möglich ist, kann das auch einfach eine Chance sein.
Ich finde halt, es zeugt schon von viel Größe, wenn man einfach den Dingen seinen Lauf lässt, ohne dass jemand den anderen schlecht macht. Es war nie so, dass Mutti gesagt hat, oh, Papa und hier und da und das geht gar nicht. Und Papa hat auch nie Mutti schlecht gemacht. Also es war immer, immer freundlich, lieb und nett. Keiner hat irgendwem verboten, irgendwen zu sehen. Wenn wir zu Papa wollten, durften wir das machen. Wenn wir keine Lust dahin hatten, war auch keiner böse. Also es war halt eigentlich alles wie vorher, nur nicht mehr in einer Wohnung.
Dana Casolos Eltern trennten sich, als sie 14 war. Ohne Rosenkrieg, ohne Intrigen und ohne Gezerre an den 2 gemeinsamen Kindern. Dana Casolo bleibt mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach der Trennung in der alten Wohnung, geht weiter auf dieselbe Schule, Freunde und Umfeld bleiben gleich. Die neue Wohnung des Vaters kann sie zu Fuß erreichen. Als Jugendliche war Casolo eine Zeit lang verzweifelt und später eifersüchtig auf die neuen Partner ihrer Eltern. Heute ist die 29-Jährige selbst verheiratet und die gesamte Familie glücklich mit der neuen Konstellation.
Mutti hat ja nochmal geheiratet. Da war mein Papa mit seiner Freundin auch zur Hochzeit. Zu meiner eigenen Hochzeit haben die sogar zusammen in einer Finca geschlafen. Also irgendwie zeigt all das, dass das vielleicht die richtige Entscheidung damals war. Sie sind beide glücklich, jeder hat einen neuen Partner, mit dem er glücklich ist, zufrieden. Und daher glaube ich, dass das schon alles gut so war. Also, ich habe Respekt davor, wie die beiden miteinander trotz dieser Trennung umgegangen sind. Und ob ich das selber könnte, wenn ich irgendwann mal in so einer Situation bin, das weiß ich nicht, ob das so... Also, ich finde es bewundernswert. Und ich glaube, daraus könnte ich lernen, falls ich jemals in so eine Situation kommen sollte. Also ich würde auf jeden Fall Mutti und Papa zu Rate ziehen und um Rat fragen, wie die das damals so hinbekommen haben.
Viele Scheidungskinder haben nicht das Glück wie Dana Caselo, dass sich die Eltern nach der Scheidung immer noch verstehen. Häufig wechselt auch das Umfeld. Emilia Zessen sucht sich einen Ersatz für die zerbrochene Familie. Kurz nach der Trennung der Eltern, mit 15 Jahren, hat sie ihren ersten festen Freund.
Der hatte eben zu Hause noch so das komplett konträre Familienbild. Ne? Da war wirklich noch die Welt in Ordnung, ne? Die Eltern zusammen, noch eine Schwester. Und da habe ich da unglaublich viel Zeit verbracht. Ne? Und im Nachhinein weiß ich auch, okay, ja, ich habe mich da halt, ne, hab da so meine kleine Familie gefunden, die ich halt dann in meiner eigenen eben nicht mehr hatte.
Ja, es hat sich gezeigt, dass insbesondere bei den Mädchen das Interesse an heterosexuellen Beziehungen früher ist als bei Mädchen aus vollständigen Familien, dass sie auch häufigere Partnerwechsel haben, aber später heiraten als Mädchen aus vollständigen Familien. Da sieht man also schon eine gewisse Verunsicherung des Bindungskonzeptes.
Stellt Scheidungsforscher Ulrich Schmidt-Denter fest.
Denn was, wenn du lernst, dass du die Liebe brauchst und dann hast du sie nicht? Was, wenn es dir gefällt und du dich auf sie verlässt? Was, wenn du dein Leben um sie herum formst und es dann auseinanderfällt? Kannst du diesen Schmerz überhaupt überleben? Die Liebe zu verlieren ist wie ein Organschaden. Es ist wie Sterben. Einziger Unterschied ist, der Tod endet. The only difference is, death ends. Aber das kann ewig weitergehen. This,
it could go on forever. Meredith Grey ist die Hauptfigur aus Grey's Anatomy, eine Ärztin und ein Trennungskind, das mit der Liebe hadert. Die Gefühle, die die Serienheldin beschreibt, scheinen viele Jugendliche aus Scheidungsfamilien zu kennen. Der Schmerz über den Verlust sitzt auch bei Emilia Zessen tief.
Wovor hast du Angst? Ja, das Ganze hat geschafft, nicht zu holen. Die größte Angst eigentlich, die ich hätte in dem Zusammenhang ist, dass ich auch einen Partner habe, mit dem dann lange zusammen, wir heiraten, Kinder kriegen und denen das dann auch passiert.
Wahrscheinlich sind es solche Ängste, die viele Scheidungskinder davon abhalten, tiefe und verbindliche Beziehungen einzugehen. Warum sie weglaufen, bevor es zu schmerzhaft werden könnte. Es fehlt an positiven Beziehungsvorbildern. Und die inneren Vorstellungen davon, wie Bindungen und Beziehungen funktionieren, werden schon im Kindesalter geprägt. Sie wirken ein Leben lang und nehmen Einfluss auf die spätere Gestaltung von sozialen Beziehungen.
Tatsächlich habe ich meinen Vater auch mal gefragt, wart ihr am Anfang eigentlich glücklich? Und da hat er mir die erschreckende Antwort gegeben, eigentlich so richtig glücklich, glaube ich, waren wir nie. Das ist auch ein Punkt, den ich, glaube ich, auch tatsächlich erst lernen musste in Beziehungen, dass man irgendwie nett und liebevoll miteinander umgeht und das auch aktiv macht und sich auch mal nette Dinge sagt und sich irgendwie eher bestätigt. Das habe ich tatsächlich so nicht von meinen Eltern gelernt und vorgelebt bekommen. Ja.
Lieblose Beziehungen gibt es natürlich auch ohne, dass es zu einer Trennung kommt. Auch sie sind für die betroffenen Kinder belastend. Trotzdem erscheint es kaum verwunderlich, dass Sebastian Ebel bei der Frage danach, was Liebe für ihn bedeutet, Don Draper zitiert, den Kreativdirektor einer Werbefirma aus der Serie Mad Men.
What do you mean love? You mean big lightning bolt to the heart where you can't eat and you can't work and you just run off and get married and make babies.
Du meinst Liebe. Du meinst den großen Blitz ins Herz, wo du nicht essen kannst und du kannst nicht arbeiten und du gehst einfach weg und heiratest und machst Babys. Der Grund, warum du es nicht gefühlt hast, ist, weil es nicht existiert.
The reason you haven't felt it is because it doesn't exist. What you call love was invented by guys like me to sell nylons.
Was du Liebe nennst, wurde von Typen wie mir erfunden, um Feinstrümpfe zu verkaufen. Du wirst alleine geboren und du stirbst alleine und diese Welt überschüttet dich mit Regeln, damit du diese Tatsachen vergisst.
You're born alone and you die alone and this world just drops a bunch of rules on top of you to make you forget those facts.
Also Don Draper aus Mad Men sagt ja, Liebe haben Leute wie er erfunden, um Damenstrumpfhosen zu verkaufen. zu dem Begriff Liebe hat sich auch meine Einstellung ein bisschen verändert. Auch da, analog zu dem Begriff der Ehe, habe ich, als ich in den 20ern war, auch wirklich eher gedacht, das gibt's eigentlich gar nicht. Das ist schon auch irgendwie so ein Konstrukt, was sich die Gesellschaft ausgedacht hat. Tatsächlich wirklich um, vielleicht kommt es wirklich ja aus so einer romantischen Vorstellung, was sich Menschen irgendwie ausgedacht haben. Und ich glaube, Liebe ist eigentlich für mich so eine besondere Zuneigung zu einem Menschen, die einfach sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Das ist, glaube ich, für mich Liebe.
Sebastian Ebel ist 36 und lebt in einer festen Partnerschaft ohne Kinder. Noch vor ein paar Jahren konnte er sich nicht vorstellen, auch einmal zu heiraten.
Und ich verstehe auch mittlerweile, dass es irgendwie ein ganz nettes Versprechen ist, was man sich geben kann und das ist auch okay. So. Also das kann ich mittlerweile mehr nachvollziehen, wobei es natürlich auch wirklich nicht mehr diese Sicherheit hat, die es früher irgendwie hatte, so dass man sagt, dann, wenn man es einmal macht, dann bleibt man bis zum Lebensende zusammen. Das ist ja nicht mehr so. Glaube ich aber trotzdem, dass dieses Eheversprechen in irgendeiner Form einem schon Sicherheit gibt und es die Trennung auf jeden Fall erschwert.
Aufgrund ihrer Erfahrungen sehen erwachsene Scheidungskinder viel eher die Lösung von Beziehungsproblemen in einer Trennung bzw. Scheidung als Menschen aus zusammenlebenden Kernfamilien. Frauen, die als Scheidungskinder aufgewachsen sind, lassen sich fast doppelt so häufig nach 20 Jahren Ehe scheiden, insgesamt etwa 28%. Bei Männern erhöht sich diese Wahrscheinlichkeit sogar um mehr als das Doppelte.
Ich denke auf keinen Fall, man sollte eine Ehe eingehen mit dem Versprechen, man bleibt, kostet es, was es wolle, bis zum Tod zusammen, weil da leiden einfach alle nur drunter.
Aber was ist die Lösung? Scheidungsforscher Schmidt-Denter.
Man weiß aus der Scheidungsforschung, aus der Familienpsychologie, dass Partner mit einem verunsicherten Bindungskonzept eine höhere Scheidungsrate aufweisen. Betrifft insbesondere solche Beziehungen, in denen beide ein verunsichertes Bindungskonzept haben. Man könnte also scherzhaft sagen, wenn man selber schon eins hat als Scheidungskind, sollte man einen bindungssicheren Partner oder eine bindungssichere Partnerin wählen.
Gar nicht so einfach für die Generation der Scheidungskinder um die Jahrtausendwende. Die Scheidungsquote betrug damals knapp 50%. Scheidungen gehören damit bis heute zur gesellschaftlichen Normalität. Und gerade den Scheidungskindern ist klar, das kann mir auch passieren. Aber man kann es auch besser machen, findet Sebastian Ebel.
Sie haben uns ein bisschen gegeneinander ausgespielt, uns auch benutzt, um den anderen vielleicht nochmal so zu verletzen. Also gar nicht so im Großen, aber so viele kleine Sachen halt. Ne? Und vielleicht war es sogar auch so ein bisschen so, dass sie dann diese Trennung als solche zu wenig auch mit uns besprochen haben, sondern uns da auch so vor vollendete Tatsachen gestellt haben. Ich glaube, jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, man kann die Kinder da, wir waren ja auch schon älter, da auch noch mehr mit einbeziehen. Und das haben sie nicht gemacht. Aber natürlich ist es auch so, es gibt da natürlich auch irgendwie nicht den perfekten Weg und den Königsweg. Und jeder, der wahrscheinlich sowas durchlebt, macht da irgendwie Fehler, klar. Aber sicherlich geht es besser, als es meine Eltern gemacht haben.
Miriam Junge beobachtet seit einigen Jahren in ihrer Praxis, dass Paare in ihren 30ern wieder an ihren Beziehungen arbeiten wollen. Nach einer längeren Phase der Unverbindlichkeit, getrieben durch oberflächliche Dating-Apps.
Das ist sicherlich auch durch diesen Tinder-Trend, ist da irgendwie ein großer Aufruhr plötzlich entstanden. Also, oh Gott, das wollen wir alles eigentlich gar nicht. Der Trend geht auf jeden Fall wieder zurück Richtung, ich möchte langfristige Beziehungen.
Die exklusive Liebesbeziehung ist immer noch ein Ideal. Mit dem Unterschied, dass man früher so eine Liebesbeziehung nur in Form der Ehe ausleben konnte. Das ist heute anders. Lieben geht auch ohne Trauschein. Aber vielleicht sind die Scheidungskinder skeptischer gegenüber der Ehe, weil sie Angst davor haben, das Versprechen, bis dass der Tod uns scheidet, nicht einhalten zu können. Die Ehe ist entzaubert. Sie haben ja auch ständig ihr Scheitern in der eigenen Familie, bei Freunden und Bekannten erlebt. So oft wie keine andere Generation zuvor.
Ja, wenn man sich viel damit auseinandersetzt und dann auch jetzt, ne, wenn die Eltern nicht mehr zusammen sind, da geht natürlich viel Romantik flöten. Ich glaube aber nicht, dass es nur Abgeklärtheit ist, sondern schon irgendwie ein Versuch ist, einen Weg zu finden, ne, zu einem Partner, der jetzt nicht perfekt sein muss. Ne? Man darf halt nicht so alles erwarten und dass alles perfekt ist und der Himmel voller Geigen. Aber ich finde, wenn einem Mensch wichtig ist und man meint, er ist jetzt derjenige für mich und wir haben so eine gute Zeit zusammen, dann sollte man vielleicht versuchen, irgendwie auch mal andere Wege einzuschlagen.
Der Umgang mit der Angst, dass die Liebe vergeht, ist nicht einfach und die Verarbeitungsstrategien sind vielfältig und individuell, sagt Paartherapeutin Junge. Es gibt die Beziehungsromantiker, die die Augen verschließen und um jeden Preis mit ihrem Partner zusammenbleiben wollen. Es gibt aber auch die Pessimisten, die sehr misstrauisch sind, sich ungern einlassen oder gar Beziehungsangst haben. Und es gibt die Realisten.
Die sagen, okay, eine Beziehung ist, auch wenn meine Eltern sich haben scheiden lassen, die Möglichkeit besteht, dass ich mich auch scheiden lasse, aber ich versuche da realistisch dran zu gehen und nicht die großen romantischen Erwartungen zu haben, denn ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Romantik für eine langfristige Ehe immer schlecht ist, denn wir können nicht romantisch unsere Soulmate finden und in den Kopf der anderen gucken. Das bedeutet immer Arbeit und sich einlassen und sich auf Krisen einlassen und Konflikte lösen durch häufig Hilfe oder eben durch Selbstreflexion.
Natürlich habe ich Angst davor, dass Liebe vergeht. So, und wie geht man dann damit um? Also was macht man, wenn die Liebe nicht mehr da ist? Weil dann muss man ja irgendwie eine Entscheidung treffen. Da habe ich auf jeden Fall Angst vor, weil ich weiß, das macht halt keinen Spaß. Das ist irgendwie unschön. Deswegen bin ich da, glaube ich, was sowas betrifft, eher unbedarft und stürze mich, glaube ich, eher in so bindungsschaffende Maßnahmen. Also wir haben uns jetzt zum Beispiel letztens ein Auto gekauft zusammen. Sowas halt, oder ich war auch relativ, also ich bin mit meiner neuen Freundin auch relativ schnell zusammengezogen. Da denke ich mir dann eher, ey komm, ich mache das jetzt einfach, weil ich irgendwie Bock drauf habe und weil es irgendwie, ich hab das Gefühl, das passt jetzt in dem Moment. Und das macht, würde eine Trennung jetzt viel schwieriger machen, weil wir jetzt plötzlich zusammen wohnen. Jetzt haben wir uns auch noch ein Auto gekauft. Wir haben zusammen einen Garten. Also wir müssen jetzt schon, obwohl wir erst 2 Jahre zusammen sind, so eine komplette, bräuchten eigentlich einen Scheidungsanwalt, wenn wir uns trennen. Aber das ist mir dann egal, weil ich denke, ja, also vielleicht versuche ich sie zu halten mit teuren Anschaffungen, weil sie damit drinsteckt und da kommt sie dann nicht mehr raus.
Lebenslange Liebe und eine erfüllte Partnerschaft sind auch für erwachsene Nachscheidungskinder möglich, wenn sie es schaffen, einen realistischen Blick auf die Beziehung ihrer Eltern, auf sich selbst und ihre eigenen Partnerschaften zu entwickeln. Der Weg dahin ist mitunter beschwerlich, aber es lohnt sich. Dana Kaselow und Sebastian Ebel glauben nicht vor Trennungen geschützt zu sein, wohl aber sensibilisiert für Schieflagen in ihren Beziehungen. Vielleicht sind die Scheidungskinder der Jahrtausendwende die hoffnungsvollen Beziehungsrealisten der Gegenwart, die aus den Fehlern ihrer Eltern gelernt haben.
Klar guckt man zumindest immer mit so einer Brille auf die eigenen Beziehungen, die man dann hat. Aber ich glaube, ich wäre ein bisschen sensibilisierter noch darauf als meine Eltern. Tatsächlich kommen die ja auch noch aus einer anderen Generation und hatten selber sozusagen gar keine Scheidungsvorbilder. Mussten das selber vielleicht irgendwie, haben das selber noch nie erlebt. Und ich glaube, wenn man als Kind sowas schon mal oder als Jugendlicher mitgemacht hat, dann ist man da wahrscheinlich sensibilisiert.
Also ich hoffe natürlich nicht, dass es bei mir zu einer Trennung kommt, aber ich glaube, dadurch, dass ich selbst ein Scheidungskind bin, könnte ich damit leichter umgehen. Also ich weiß, dass es das gibt und ich glaube, man würde damit auch irgendwie klarkommen.
Meine größte Angst ist, dass mir das auch passiert, wenn Scheidungskinder erwachsen werden. Ein Feature von Theresa Sickert. Eine Deutschlandradio-Produktion aus dem Jahre 2017. Es sprach die Autorin, Regie Giuseppe Maio, Redaktion Constanze Lehmann.